Radio Ravnica Folge 2 mit den folgenden Themen: MagicCon Amsterdam, Assassin's Creed und Most Critical aka Pinguins Zero oder Pinguins Null und Ask Us Anything, wenn wir Zeit haben. Und wie immer sind wir nicht einer, wir sind zwei. Und zwar habe ich an der Seite den guten Robin. Robin, wie geht's dir? Bist du hyped?
Hi. Hast du ja, Bock? Mir geht's gut. Ich bin sehr, sehr hyped, denn wie gesagt, MagicCon Amsterdam steht an. Und das heißt für mich, ich habe jetzt schon quasi ab Mittwoch frei. Das heißt, es ist eine kurze Arbeitswoche, was geil ist. Und dann geht's auch noch nach Amsterdam. Bis dann nächste Woche Montag. Und ich hab mega, mega Bock. Deswegen reden wir auch direkt am Anfang darüber. Denn hoffentlich hört der ein oder andere das gerade auf dem Weg zur MagicCon und kann uns dann berichten, was so vor Ort alles ja geplant ist. Aber genau, wie geht's dir denn?
Ja, soweit. Ich bin eher gehypt für den Assassin's Creed Part und ich habe da richtig Bock drauf. Und dementsprechend würde ich sagen, gucken wir rein, oder?
Ja, genau. Aber bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese fabelhaften Getränke genießen, indem ihr bei weareholy.com/radioravnica vorbeischaut, euch die verschiedenen Geschmacksrichtungen mal anschaut, ob das was für euch ist. Und wenn ihr dann was kaufen möchtet, spart ihr noch ein bisschen was mit den Codes Ravnica10 oder mit dem Code Ravnica5. 5 Euro auf eurem ersten Einkauf, bzw. mit Ravnica10 10% auf jeden Einkauf, muss nicht nur der erste sein. Und wie gesagt, das Ganze geht dann indirekt auch über uns. Das heißt, wir haben da eine kleine, kleinen Gewinn von dabei. Da wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Wie gesagt, weareholy.com/radioravnica. Und dann lass uns doch direkt mal ins erste Thema reinstarten. Und zwar MagicCon Amsterdam. Ich habe das Ganze so ein bisschen verpackt mit, welche Decks packen wir ein? Was aber so ein bisschen einfach nur die Möglichkeit ist, allgemein über die MagicCon zu reden, was wir geplant haben, was wir vorhaben. Und wo ihr uns vielleicht dann auch mal treffen würdet. Denn wir sind das ganze Wochenende da, richtig?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir Also ich zumindest, du glaube ich auch, Freitag, Samstag, Sonntag da sind.
Yes.
Weil wir Donnerstag anreisen und Montag abreisen, so ist es glaube ich. Dementsprechend könnte es sein, dass ihr uns auch auf der Straße vor Amsterdam irgendwo rumlaufen seht. Donnerstag Nachmittag oder Abend oder
durch die Kanäle
Montag
ziehen.
Früh. Ja, einfach so durchtigern, so noch alles mitnehmen, was geht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das wird halt spannend auch für uns, weil ich finde diese, in Barcelona letztes Jahr gemerkt, allein die anderen Content-Creator-Kollegen also wieder zu treffen, das wird auch für mich so ein kleines Highlight für Amsterdam. Absolut. Ich weiß noch früher, oder in Barcelona war der Ultimate Guard stand, so ein bisschen der inoffizielle Content-Creator Corner sozusagen.
Zumindest für uns aus Deutschland.
Genau, für die deutschen Content-Creatoren hauptsächlich, weil einfach sehr viele von denen eben gesponsert sind und dann dementsprechend da auch da vor Ort sind. Wir beide waren Teil von Solaris' Livestream damals, das heißt, der wird wahrscheinlich auch wieder dabei sein. Aber uns wurde auch gesagt, dass die Creator Corner vom letzten Mal tatsächlich ein Upgrade bekommt und man jetzt auch viel mehr Platz hat und man könnte da jetzt auch theoretisch draften. Das heißt, wenn wir halt irgendwie einen Zeitpunkt finden, der irgendwie günstig ist und wir finden irgendwie keinen anderen Platz, dann gehen wir da hin. Was ich jetzt schon mal irgendwie ganz nett finde. Aber du nimmst wahrscheinlich deine Legacy-Decks mit, oder? Hast du denn schon ein Deck in Aussicht, was du mitnehmen möchtest?
Tatsächlich werde ich kein Deck mitnehmen. Es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich werde kein Deck mitnehmen.
Kein einziges? Nicht mal Commander?
Vielleicht ein Commander-Deck, vielleicht Ojutai, aber ich bin mir noch nicht sicher tatsächlich. Was ich mitnehmen muss, sind Sleeves für das Assassin's Creed-Event. Und für das Gavin Verhey-Event. Wobei bei dem Gavin Verhey-Event irgendwas bei meiner Anmeldung schiefgelaufen ist. Da muss ich noch mal nachfragen. Oh. Aber ansonsten muss ich zumindest Sleeves mitnehmen. Aber Decks weiß ich noch nicht. Wie gesagt, vielleicht ein Commander, aber Commander-Decks kann man sich auch von Leuten drumherum einfach sagen, hey, hast du noch ein Commander-Deck übrig? Also da muss ich gar kein
Deck mitnehmen. Es sind genug im Umlauf, das stimmt.
Ja, Commander-Spieler haben immer genug Decks mit. Dadurch, dass ich halt mich für keinen Sachen sonst angemeldet habe, kann es sogar sein, dass ich mit keinem einzigen Deck nach Amsterdam fahre.
Aber ich habe auch gehört, man kann ganz gut draften. Also ich glaube, gerade mit Modern Horizons 3 als, sag ich mal, Hauptformat, das wird ja so ein bisschen auch die Modern Horizons 3 Pro Tour wird ja dann auch vor Ort da stattfinden, wird es, glaube ich, ganz ganz cool werden. Dann hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich dann doch die meisten Decks dann irgendwie mitnehme. Denn ich werde tatsächlich, ich weiß noch nicht, ob eins oder zwei Pioneer-Decks mitnehmen. Ich habe richtig Bock, weil ich habe mich ja für das Friday Night Pioneer angemeldet auf der MagicCon. Und ich hätte richtig Bock, mal das neue Mono-Red-Deck auszuprobieren. Ich habe gemerkt, es ist schon wieder ein bisschen out of favor gefallen. Aber der Slickshot Show-Off, das immer wenn ich das so Goldfish oder so ein bisschen vor mich hin teste, wirkt das so gut. Und man kann so schnell so viel Schaden raushauen. Deswegen, das will ich vielleicht die eine oder andere Runde mal spielen. Modern Legacy habe ich beides nicht dabei. Commander habe ich fast schon wieder zu viel dabei, wieder beim selben Thema. Commander-Decks gibt's in Hülle und Fülle. Da werde ich aber wahrscheinlich auch das neue Deezer-Deck, also mein Jund Midrange-Commander-Deck mal mitbringen. Ich habe es tatsächlich so ein bisschen abgespeist mit alten Modern-Jund-Karten. Ich habe noch keinen Tamogolf gefunden, aber Liliana of the Veil ist mit drin. Ich will mir noch einen Dark Confidant vor Ort holen, um den auch damit reinzutun. Ich will so ein bisschen mehr so diesen Charme von Modern Jund auch noch mit reinnehmen. Und
von
so
damals.
Vielleicht ein paar Staples mit reinnehmen. Von damals, als man das noch gespielt hat. Pauper weiß ich tatsächlich noch nicht. Eigentlich hätte ich ja noch ein Pauper-Deck, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich gerade gut vorbereitet bin für Pauper. Und ich glaube, mit Modern Horizons 3 sollte man da schon up-to-date sein, oder?
Ja, wobei gar nicht so viel krasse Sachen reingekommen sind. Ich meine, wir werden wahrscheinlich unsere nächste Folge ein bisschen mehr drauf eingehen können, was sich so getan hat. Ich meine, wir sind dann bei der Pro-Tour von Modern. Da können wir auf jeden Fall sagen, was sich bei Modern getan hat mit Modern Horizons 3. Und da können wir dann auch mit genug Daten mit Legacy und Pauper gehen. Aber bisher hat sich in Pauper zu dem, was ich gesehen habe, nicht so viel getan im Vergleich halt zu Legacy oder Modern tatsächlich.
Oh, spannend auf jeden Fall. Ja, vielleicht packe ich dann das Dimir Terra Deck dann noch mal ein. Es ist ja nicht das beliebteste Deck, zumindest meinem letzten Stand nach, aber ja, vielleicht, wenn noch Platz ist im Koffer, packe ich das vielleicht auch noch ein.
Und tatsächlich ein bisschen. Platz ist im Koffer. Denk dran, man nimmt immer mehr wieder mit, als man hinnimmt.
Das stimmt, das stimmt. Ich werde auch auf jeden Fall nicht den kleinen Koffer, sondern tatsächlich mindestens den mittleren Koffer einpacken. Einfach nur, weil ich jetzt schon weiß, dass das. Ja, dass ich mich wahrscheinlich ein bisschen nicht, also dass ich mich nicht zurückhalten kann am Merch-Stand. Und tatsächlich ein Highlight, auf das ich mich freue, was ich auch zum Beispiel geplant habe für Sonntag, für das Meet and Greet am Creators Corner, wo ich meinen kleinen Slot da habe, ist Dundun. Was vielleicht für alle Leute, die Dundun nicht kennen, ist eine Kreatur aus Alpha, nee, aus Arabian Nights war es, glaube ich, zuerst.
Arabian
ne?
Nights, ja.
Das ist ein doppelblaues 4-1 mit Island Home. Das heißt, du selbst musst ein Island haben, damit der im Spielfeld bleibt, sonst muss man ihn sacrificen. Und er kann nur angreifen, wenn der Gegner auch Islands hat. Und das Spielkonzept von Dundun ist, man hat in meinem Fall 84-Karten-Deck, was sich die Spieler teilen. Das heißt, die oberste Karte auf der Bibliothek wird mit sowas wie Brainstorm manipuliert. Dann hast du aber auch so Sachen wie aus dem Friedhof, wo du dir dann Spells aus dem Friedhof wieder rausholen kannst. Neben dann eine andere Hauptkarte ist Memory Labs, womit du halt für 2 Mana ein Spell countern kannst. Aber der landet dann on top of the library. Das heißt, wenn man dann das Falsche countert, im falschen Moment kann es sein, dass der Gegner die Karte einfach wieder zieht.
Oder man selber die Karte bekommt. Das ist halt auch so viel. Du spielst deinen Dundun, ich möchte den Dundun haben, dann lebe ich Memory Labs, lege ihn oben drauf, gehe in meinen Zug, ziehe den Dundun. Weil, was man dazu noch sagen muss, Dundun ist die einzige Kreatur, die man in diesem gesamten Deck hat. Das ist das Wichtige, stimmt. Was man sagen muss. Und da ist es halt so, dass wenn man halt nur Dunduns hat, man eben sehr viel drum rumspielen muss, wer hat den Dundun gerade? Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, so Karten wieder oben aufs Deck teilweise zu legen.
Auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt mal die Tage schon mal so ein bisschen getestet. Ich habe mir die Karten tatsächlich mehr oder weniger erstmal alle geproxied, damit es halt einheitlich ist. Weil die Terrade Dundun wurde durch dieses Format halt eben so beliebt. Und ich habe mir halt überlegt, falls man kein Format findet, wo man irgendwie mal eben schnell spielen kann, Dundun, ich habe das Deck dabei, man kann es in die Mitte stellen und sagen, okay, wir spielen jetzt einfach Dundun und gut ist. Und man ist dann quasi Dundun mit der Entscheidung. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf. Das wird was sein, was ich die ganze Zeit im Rucksack haben werde.
Darf ich da einen Hinweis geben?
Ja, sehr gerne.
Gerade wenn es um geproxte Karten geht, was das angeht. Ich glaube, es ist fast ein Jahr her. Aber du könntest mal bei dem guten Tim Gettke nachfragen. Mhm. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass er damals Dundun als eine wirklich grandioses Artwork mal geproxt hatte, mit so einem Goldfisch, der so mit diesen, ich glaube, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, war das richtig großartig. Vielleicht hat er davon ja noch was.
Total. Ich muss noch Tim auf jeden Fall Bescheid sagen. Weil der hat einige Karten.
Ich glaube, er hat sogar für das gesamte Format irgendwas gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass ich glaube, hat er nicht sogar auch Memory Labs auch gemacht und sowas?
Ja, ja, er hat alle, also er hat Memory Labs gemacht, er hat Mystic Sanctuary gemacht, er hat Remote Isle, also Cycle Land, was auch nochmal interessant ist, weil dann kannst du Instant Speed eine obere Karte ziehen und die dann nochmal weghauen. Also er hat wirklich einige sehr gute gemacht und er hat es auch so ein bisschen in so einem Stil von Secret Lair quasi gemacht. Ich habe die Bilder oder die Karten jetzt safe schon eingeblendet währenddessen.
Wahrscheinlich.
Aber ja, da muss ich vielleicht noch mal schauen, ob der da mir von ein paar mal mitbringen könnte. Aber ja, dann ist auf jeden Fall ein sehr schönes Format. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut für ungerade Commander-Runden, dass man es einfach dabei hat und sagt so, hey, irgendwie kommt gerade keine Runde zusammen, man sitzt alleine da, einer fliegt raus, muss dann noch eine halbe Stunde warten, bis die Runde vorbei ist, dann spielt mal dann.
Ist der Casual Command Tower.
Der Casual Command Tower.
Beziehungsweise der Judge Tower, Entschuldigung. Casual Judge Tower.
Genau, und darauf werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, das ein paar Mal zu spielen. Aber was packst du denn sonst ein? Also Sleeves hast du schon gesagt, das macht wahrscheinlich sehr viel Sinn. Hast du denn sonst irgendwie was vor, dir was signieren zu lassen? Oder Artists werden ja auch da vor Ort sein?
Tatsächlich nicht. Ich weiß, dass ich für einen Kollegen von mir, der Otter liebt, einen Otter kaufen muss. Wie heißt das? Artist Proof? Das weiß ich schon, aber ansonsten tatsächlich habe ich sehr dünnes Reisegepäck. Ich werde vor Ort mir ein T-Shirt holen, wie ich es letztes Mal auch gemacht habe. Das war ganz gut. Und ansonsten vielleicht die Kamera. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu ein Video mache oder nicht, aber vielleicht die Kamera. Ansonsten tatsächlich nicht so viel. Also eine Kamera muss ich mitnehmen oder sollte ich mitnehmen, weil unsere beiden Vlog-Kameras überhitzen sehr schnell, wodurch wir jetzt nicht anderthalb Stunden Radio Ravnica aufnehmen können. Denn wir machen ja auch Radio Ravnica wieder vor Ort.
Das stimmt.
Wahrscheinlich. Hoffentlich, wenn wir uns finden.
Auf jeden
dann,
Fall.
Dann werde ich auf jeden Fall eine Kamera mitnehmen müssen mit zwei Mikrofonen. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich wahrscheinlich nur meine Klamotten dabei und mich.
Ja, ich meine, aber gibt's ja auch mehr als genug zu schauen. Also es gibt ja auch wieder Bühnenprogramme, es wird wieder GameNetz Live da sein. Also was ich auch wirklich empfehlen kann, und wenn ihr skeptisch seid, guckt's euch zumindest mal von Weitem kurz an. Ich finde, das ist spektakuläre Bühnenshow, was ich nicht erwartet hätte von Commander-Gameplay.
Ich kann es auch nur immer wieder erwähnen, während ich versucht habe, in Barcelona einen Legend-Pack zu gewinnen im Finale in Legacy, war hinter mir eine Randale. Jedes Mal, also wo die da mit ihren Fahnen dann auf die Bühne gelaufen sind und so weiter. Es war so eine Mordsstimmung, das muss man einfach sagen. Ja. Vieles auf der MagicCon ist tatsächlich diese Stimmungsfeeling, was du halt auch bei ganz vielen hast, so Gamescom oder so, ist halt auch, du gehst nicht dahin, um ein Spiel zu sehen, du gehst nicht dahin, um ein Spiel es gibt ein paar Leute, die das machen, aber normalerweise geht man dahin, weil man halt so ein bisschen das Gamescom-Feeling einfach haben will. Und hier ist es sehr, sehr ähnlich.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wo wir gerade beim Thema, was man so erleben kann, sind. Natürlich, wenn ihr auf der MagicCon seid und ihr seht Marc oder mich irgendwo rumlaufen, spricht uns sehr, sehr gerne an. Fragt uns gerne irgendwie, wenn ihr möchtet, nach Fotos, nach Autogrammen oder sonst irgendwas. Wir machen das alles super, super gerne. Mit einer Ausnahme, wenn wir zusammensitzen und in eine Kamera reden oder uns gerade so podcastmäßig wie jetzt hier auch anschauen, dann sind wir höchstwahrscheinlich gerade dabei, die Folge 52 vor Ort aufzunehmen. Dann vielleicht nicht fragen. Aber sonst seid ihr sehr gerne eingeladen.
Wir können direkt sagen, Flitzer werden rausgeschnitten.
Flitzer werden rausgeschnitten, außer ihr seid Brian Kibler. Der darf durch unser Video
flitzen. Das ist richtig. Brian Kibler darf alles in diesem Podcast.
Genau. Ansonsten, wenn ihr am Sonntag von 12 bis 13.30 Uhr nichts vorhabt, ich werde am Creator Corner sein und dort ein kleines Meet and Greet veranstalten. Es wird Booster geben, die ich verteilen darf. Wenn ihr kein gemeinsames Format findet oder ihr kein Pionier spielen wollt, dann können wir sehr, sehr gerne dann spielen, wie ich eben schon ausgeführt habe. Deswegen kommt gerne vorbei. Und wir freuen uns auf eine sehr schöne MagicCon und bin gespannt, wen wir da von euch da alle treffen werden. Aber natürlich auch immer die Frage an euch, wenn ihr gerade auf dem Weg zur MagicCon seid, worauf freut ihr euch am meisten? Und wenn ihr gerade das später guckt oder vielleicht auch von Weitem so ein bisschen Social-Media-mäßig denn was verfolgt, was sind so eure Highlights? Also werden ja wieder Ankündigungen kommen, Bloomberg wird wahrscheinlich ein großes Thema spielen. Bevor es jetzt ein Spiel rausgekommen wird, ja, klar. Die Never-Ending Preview-Season. Aber schreibt uns eure Gedanken zur MagicCon Amsterdam in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit Assassin's Creed Universes Beyond, das Beyond Booster Set, was uns jetzt schon komplett vorliegt. Letzte Woche haben wir ein bisschen über die ersten Previews geredet und allgemein, was so Sache ist mit dem Set, was man so erwarten kann. Jetzt gehen wir mal in die Karten selbst rein. Wir haben das ganze Set vorliegen und du bist von uns beiden hier der Assassin's Creed-Experte. wie findest du das Set? Hat es dich abgeholt als Fan oder sagst du, irgendwie haben sie den Punkt nicht ganz getroffen?
Ich liebe alles daran. Ich habe endlich dieses Gefühl, ich habe es letzte Woche schon gesagt, endlich dieses Gefühl, dass die ganzen Leute mit Warhammer und Doctor Who und Fallout, Leute, alle haben gesagt, boah, das ist so ein flavorhaftes Set, alles machen sie richtig. Und ich hänge hier und sag, bis auf eine kleine, klitzekleine Ausnahme, ist es einfach ein Set, was flavorful von vorne bis hinten einfach hart stimmig ist und so mich überzeugt von den Artworks, von den Stories, die dahinter sind, von den Flavortexten und so weiter. Ich meine, sie haben den Running Gag mit reingebracht aus dem Assassin's Creed Teil, wo Mario Auditore einfach da hinten sagt, it's me, Mario. Und es sagt er halt auch, ist effektiv im Spiel so. Und es ist halt einfach, sie haben einfach so viel Flavor mit drin. Und beim Opening Stream zum Beispiel, wo dir sehr viel gezeigt wurde, es wurde ja an 2 Tagen gezeigt, waren ja auch Personen von Ubisoft dabei. Man hat einfach gemerkt, die lieben das, die sind so da in Liebe mit diesem Spiel und das merkt man richtig. Ich finde es sehr weird, dass es irgendwie nur so 6 rote und 5 grüne Karten gibt, also super wenig grün und sehr viel schwarz und blau und weiß, aber das war zu erwarten bei Assassin. Und wie gesagt, bis auf dieses eine kleine, klitzekleine Detail, ist es einfach ein unendlich geiles Set und ich find's so schade, dass die Collector Booster so hart teuer geworden sind, weil ich bin so hyped da drauf und so in love mit diesem Set, das ist unsagbar.
Ja, total. Also ich muss sagen, von meiner Seite aus, ich bin nicht so tief drin in Assassin's Creed. Hauptsächlich Assassin's Creed 1 und dann die Ezio-Trilogie gespielt. Hieß einfach Assassin's Creed 3 der dritte, ne? Oder hatte der schon irgendwie?
Das war schon Assassin's Creed 3, der war richtig bad.
Okay. Ja, das war so der Teil, wo ich rausgeflogen bin bei Assassin's Creed, weil ich habe irgendwie gedacht, so Assassin's Creed 1 hat so die Welt implementiert, die Ezio-Trilogie hat so Desmond Miles als Charakter weitergebildet, Assassin's Creed 3 das große Finale. Aber da hat man dann schon gemerkt, okay, sie wollen halt jetzt jährlich Assassin's Creed raushauen. Das hat mich irgendwie, da haben sie mich ein bisschen verloren, als ich dann gemerkt habe, okay, die Story ist nicht auf ein Ende geschrieben, sondern sie geht einfach immer weiter. Und das hat mich dann leider ein bisschen rausgezogen. Aber tatsächlich die Charaktere, die ich kenne, die finde ich auch sehr gut und flavorful umgesetzt. Und selbst die ich nicht kenne, kann ich trotzdem sehen, woher sie, sag ich mal, die Inspiration haben. Und ich finde es tatsächlich sehr witzig, wie viele so kleine Hommagen sie dann doch auch an Magics Geschichte mit reingenommen haben. Lustigerweise, ich glaube, es war ein Preview-Video von MTG Goldfish, wo Saffron Olive gesagt hatte, man kann die ganze Magic-Gemeinschaft einteilen in vor Royal Assassin und nach Royal Assassin.
Ja, das ist
wo die ersten 15 Jahre von Magic hat man mit Royal Assassin als die krasseste Karte überhaupt wahrgenommen. Und alle danach denken sich, was zum Teufel ist Royal Assassin? Ist hier im Set drin, mit 2 verschiedenen Artworks, was ich ziemlich cool finde.
Ja, generell, also die Kartenauswahl ist wirklich, wirklich cool. Wir haben ja, wenn wir sowas machen, machen wir oftmals so Honorable Mention mit dabei. Und du hast ein paar aufgeschrieben, ich würde gerade noch ein paar dazu adden, weil sowas
sehr gerne.
Propaganda ist einfach großartig. Über Conspiracy haben wir schon ein bisschen gequatscht und so weiter. Aber auch, was mir Gänsehaut gemacht hat, war zum Beispiel das Rest in Peace. Wo man einfach sieht, wie Ezio über dieser Person steht und dann drunter steht, wie einfach Requiescat in Pace. Und ich hänge da und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, während ich das erzähle. Reconnaissance, ich kann es nicht richtig aussprechen.
Reconnaissance, glaube ich.
Ja, Reconnaissance. Eine unglaublich teure, sehr gute Karte, die sie einfach hier einfach mit reinwerfen. Es sind so starke Reprints mit drin und Mörder. Es sind so starke Reprints hier mit drin, die mir einfach so gut gefallen. Und dann halt so viele Humans, so viele, wo ich natürlich als Legacy-Spieler da die ganze Zeit denke, okay, der Human könnte was sein und der Human könnte was sein. Und ich find's halt so interessant, wie sie das, trotz dass das so eine Dingen einfach ist. Also wir reden hier von actual Geschichtssachen. Muss ich sagen, das haben sie so gut umgesetzt und es ist einfach so ein wirklich, wirklich cooles Set.
Ja, absolut, absolut. Also so ein paar Überschnitte mit realer Geschichte finde ich dann doch immer noch weird, aber ehrlicherweise fand ich die auch schon in Assassin's Creed weird. Aber genau, noch ein paar andere Honorable Mentions, du hast schon ein paar Reprints gesagt, die mir aufgefallen sind, Fatal Push, Path to Exile, zwei Evergreen Spells, die man eigentlich in vielen Formaten spielt, also gerade Fatal Push. Wenn man sein fancy Playset noch nicht hat, kann man sich jetzt mit Assassinen-Artworks nehmen. Dann eine Karte, wo mich mal deine Meinung interessieren würde. Das war einer der wenigen Karten, wo gesagt wurde, okay, das könnte tatsächlich was für Modern und oder Legacy sein. Und zwar Shay Cormac, ein 2-Mana, ein weißes, ein schwarzes für eine 1-1 Legendary Creature Human Knight Rogue. Auch ein ganz schön krasser Titel in dieser Titelzeile. Und er hat für 1 Mana, kann man ihn aktivieren, und permanence your opponents control lose hexproof indestructible protection shroud and ward until end of turn. Whenever a creature your opponent controls becomes the target of a spell or ability you control, put a bounty counter on that creature. Whenever a creature with a bounty counter on it dies, put 2/1/1 counters on Shay Cormac. Und das, was ich viel dazu gehört habe, ist dieses 1 Mana quasi hexproof und jede Schutzability wegzunehmen, könnte relevant sein in manchen Matchups. Und für 2 Mana ist er eine gar nicht so schlechte Kreatur, die auch halt eben ganz gut scaled. Dadurch, sobald du halt eine andere Kreatur removes, die kriegt einen Bounty-Counter. Meistens ist es halt ein Removal-Spell, der dann auch was zerstört. Das heißt, der wird dann mit einem Bounty-Counter zerstört und dann wird er schon sehr schnell eine 3-3, wenn du eine Kreatur rausnimmst. Wie findest du Shay Cormac als Option für Competitive-Formate? Glaubst du, dass es was Realistisches ist oder ist es dann mehr so eine maximal eine Sideboard-Karte?
Ich glaube nicht mal tatsächlich. Also ich hab schon lustige Kombos mit ihm gesehen, mit den alten N-Cores, die ja haben für 0 Mana kannst du den nächsten Schaden auf eine Kreatur deiner Wahl umlenken. Das sind aber nur welche auf deiner Seite, was halt sehr schade ist. Dadurch kann man halt nicht irgendwie den Gegner so tausende Bounties machen. Und es wird versucht, den ein bisschen zu brechen. Und ich muss sagen, ich sehe ihn nicht. Ich wüsste nicht, in welchem Deck man ihn spielen sollte. Und er ist halt von den Statline her maximal ein mittelgroßer Beater, der halt keinen Evasion-Move hat. Und davon hatten wir schon genug im Modern. Und die spielt man alle nicht mehr. Dementsprechend finde ich den ein bisschen schwierig. Aber ich kann sehen, wo man herkommt, wenn man sagt, hey, der ist auf jeden Fall playable, weil er hat playable Stats für Modern und für Legacy. Weil alles unter 3 Mana ist playable.
Genau, und das war halt hier nochmal der obligatorische Hinweis, dass das Set ist tatsächlich Modern legal und es ist auch Legacy legal, wie viele Karten in Magic, also alle Karten in Magic mehr oder weniger. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Karten aus dem Set seht und denkt so, boah, darum würde ich ein Modern-Deck gerne bauen, dann erstmal viel Glück dabei. Und könnt ihr auch einfach tun. Also Shay Cormac war, glaube ich, der einzige Fall mit vielleicht ein paar, zu denen wir später noch kommen, wo ich so kurz gedacht habe, so, ja, vielleicht, aber ja, wie du schon sagst, selbst das vielleicht ist ein sehr, sehr kleines Vielleicht. Und eine Kleinigkeit mit realen Personen, die ich halt großartig finde, ist, wir haben jetzt endlich einen altgriechischen Philosoph als Magic-Karte. Sokrates, Athean Teacher, 3 Mana 0/4 mit Defender, was sehr passt. Und er hat Hexproof, solange er ungetappt ist. Der Effekt ist eigentlich fast schon egal. Ich find's einfach nur geil, dass ich jetzt ein Sokrates-Commander-Deck spielen kann und ich das meinen alten Philosophielehrer vielleicht irgendwann mal als Geschenk übergeben kann. So, hey, darüber hast du mir damals unterrichtet hier, das gebe ich jetzt zurück. Ein Sokrates-Defender-Deck oder so.
Finde ich auch ganz cool. Ich hab den Stuff ja studiert und dementsprechend war das für mich direkt so ganz nett. Er gehört halt zu den Karten, die ja als verschiedenste Versionen gedruckt werden in den Sprachen tatsächlich. Deswegen finde ich ihn halt sehr, sehr cool. Und ich mag auch sein Special Artwork. Das ist ja bei diesen Karten sehr, sehr wild teilweise. Und gerade bei den Special Artworks sind ganz viele Leute sehr polarisierend, sag ich mal, in einer freundlichen Art und Weise. Und hier muss man sagen, er hat halt ein Full Art, was halt nicht der normale Frame ist, den wir so als Special Frame haben. Und für mich besonders wichtig, es gibt so viele Edged Foils. Und dann gibt es auch Edged Foils. Und natürlich, wie gesagt, nummeriert mit in Griechisch. Aber dieses Edged Foiling, sehr, sehr cool. Und
am Ende des Tages
immer noch schöne Karte, ja.
Ja, ich find's ein bisschen schade. Ich habe gehört, Karl Marx ist ja auch eine Spielfigur in einer der Assassin's Creed, ist richtig?
Jein.
Er taucht also doch mal irgendwo auf oder so.
Genau, weil das Problem ist, Assassin's Creed hat aktuell 13 Haupttitel.
Ja,
mit dem 14., der gerade in der Mache ist. Und was du gerade ansprichst, sind Side-Titel. Es gab zum Beispiel für die PSP oder so Side-Scroller, wo es China und Russland und so, gab es als Side-Scroller Spin-Off-Spiele. Das heißt, diese 13 sind nur die Hauptspiele von Assassin's Creed und dann kommen noch Spin-Offs obendrauf. Und Karl Marx ist aus diesem Spin-Off und aus diesen Spin-Off-Sachen haben sie nur aus dem China was mitgenommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das auch nur so ein bisschen, weil das, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, zum Beispiel das Hidden Footblade, was einfach eine Anspielung darauf ist, weil es, glaube ich, im nächsten Set wieder Richtung Japan geht und da auch tatsächlich das Hidden Footblade tatsächlich schon gespoilert wurde.
Ah, okay. Weil ich jetzt so gefeiert, halt ein Karl-Marx- Commander-Deck zu bauen.
Ja,
das finde ich, so witzig. Aber naja, gut. Fangen wir mal an mit unseren offiziellen Top 3. Und wie immer der Disclaimer, diese Top 3 müssen nicht zwangsläufig die besten Karten aus dem Set sein. Es sind nur 3 Karten, die wir am besten finden oder die uns am meisten gefallen. Deswegen würde ich nicht lang rumschnacken. Was ist denn deine erste Karte, über die du sprechen möchtest?
Meine erste Karte ist Become Anonymous. Ja, das ist eine Karte, viele Leute, die kommen ja aus unserer Community so aus der Yu-Gi-Oh!-Ecke. Und es gibt die Magical Hats. Magical Hats sind ist eine Yu-Gi-Oh!-Karte, wo man versucht, eine Kreatur zu verstecken. Das tut diese Karte auch. Mhm. Become Anonymous ist ein 4-Mana-Instant-Spell, der sagt, man exilt eine Non-Token-Creature, die man kontrolliert. Dann nimmt man die obersten 2 Karten des Decks, shuffelt sie face down allesamt und legt sie gecloaked in Verteidigung, verdeckt, getappt, also verdeckte Verteidigungsposition, hin.
Wow.
Und tatsächlich ist es so, dass die auch dadurch, dass sie cloaked werden, eben Ward 2 haben und aufgedreht werden können für die Mana-Kosten. Und das ist insane witzig. Weil man hat erstens die Karte ja beschützt. Das heißt, wenn ich mit meinem Removal auf deine Feather gehe, kannst du sie damit beschützen. Aus welchem Grund auch immer du das zusammen in einem Deck spielen solltest. und dann hast du auch noch 3 verdeckte Karten, wo du die Karte noch aufdecken kannst. Und viel wichtiger, und das ist für mich immer das erzähle ich immer wieder und immer wieder gerne, was man hiermit spielen kann, ist Schrödingers Commander-Schaden. Weil wenn man jetzt mich überlegt, jemand hat 19 Commander-Damage und man greift mit diesen 3 verdeckten Kreaturen an, euer Commander, auch wenn er verdeckt ist, macht Commander-Schaden.
Witzig.
Das bedeutet, der Gegner weiß nicht, was er blocken muss, um keinen Commander-Schaden zu haben. Das ist so geil.
Aber muss er auch verdeckt werden, wenn er rausfliegt? Oder ist er dann so, okay,
genau,
vielleicht bin ich tot,
genau,
vielleicht bin ich nicht, vielleicht sind meine Züge relevant.
Man muss es auch sagen. Es ist nicht so, dass man sagt so, ja, okay, also du könntest oder könntest jetzt auch nicht tot sein. Sondern man muss dann schon sagen, okay, das war jetzt kein Commander-Schaden. Deine Wahl war weise.
Wie das finde ich schon,
mit Your Mother sagen würden.
Ja, das fände ich schon so witzig, wenn er erstmal so weiterspielen würde und dann endet die Runde irgendwann.
Also du warst übrigens schon vor 5 Runden tot.
Der Vorletzte, und dann kannst du diesen Spruch sagen, you were already dead. Yeah. Und dann so deckst du auf und so, oh nein. Ja. aber lustigerweise, ich dachte gerade, du meintest halt einfach nur, so thematisch wäre das eine Übersetzung von Magical Hats, aber ich habe mir gerade mal den Regeltext aufgerufen. Und es ist Yu-Gi-Oh!-Regeltext, das ist ein bisschen weird, aber choose 2 spell oder trap cards from your deck and 1 monster card in your monster zone, special summon them as normal monsters in face down defense position, set the chosen monster if it's face up and shuffle, bla bla bla. Aber es ist halt wirklich sogar, ne, du nimmst 2 Sachen, die nicht dein Monster sind und eine deiner Kreaturen eben und packst sie verdeckt und in Verteidigungsposition aus Board.
Also getappt.
In beiden Versionen. Getappt.
Genau, in beiden Karten, ja.
Ja, finde ich großartig. Es ist sogar eine Instant, das heißt, du kannst sogar im gegnerischen Zug spielen. Ja, großartig. Finde ich sehr, sehr cool. eine Karte, die hast du eben schon kurz genamedroppt, ist tatsächlich eine Karte, auf die ich schon länger schiele, die mir aber bisher immer ein bisschen zu pricey war. Und da freue ich mich sehr über das Reprint. Und zwar ist es Reconnaissance, ein 1-Mana-Enchantment, was eine aktivierte Fähigkeit hat für 0. Remove target attacking creature you control from combat and untap it. Und das klingt jetzt erstmal sehr, ja, unscheinbar oder nicht wirklich passend. Das Gute hieran ist, dass es sehr gut für eben aggressive Decks und auch so zum Beispiel für Voltron-Decks in Commander hauptsächlich. Denn dort kann man halt mehr oder weniger auch reckless in Szenarien angreifen, einfach nur um zu gucken, okay, blockt der Gegner, macht er wirklich das oder sieht er auch den profitablen Block für sich und kann so ein bisschen gamblen. Denn wenn er den Block findet, aktiviert man quasi einfach Reconnaissance für 0 Mana und removed alle Kreaturen, die nicht gut dastehen im Combat, einfach wieder aus dem Combat und enttappt sie auch noch gleichzeitig. Das heißt, das ist halt auch noch was Cooles. Man kann sich so ein bisschen aus einem Kampf wieder zurückziehen, was halt ein bisschen spannender macht oder ein bisschen mehr ja Potenzial bietet für eben diese aggressiveren Decks. Und bisher hatten wir auch wirklich nur das Original aus Exodus. Dann hatten wir einen Reprint in eine Secret Lair Drop, über die wir auch damals gesprochen hatten. Und jetzt kommt halt Assassin's Creed da rein und macht es auch direkt mal zu einer Uncommon wieder, was ich eigentlich ziemlich, ziemlich fein finde. Also
ja. Und dazu guter, muss ich guter sagen, Reprint. Es gibt ja tatsächlich auch eine Kreatur, die genau dasselbe macht. Und die habe ich sehr lange im Casual gespielt mit dem Gustcloak Savior. Ist ein 5-Mana-3-4er, der genau dasselbe macht. Und das allen euren Kreaturen gibt. Immer wenn eine Kreatur geblockt wird, kannst du sie enttappen und aus dem Kampf entfernen. Und das ist so strong. Also es gibt noch so andere von den Gustcloaks. Gibt es noch so ein paar mehr tatsächlich. Aber der Savior ist wirklich der richtig, richtig krasse und ich muss sagen, der gefällt mir auch richtig gut und den kann ich allen Leuten empfehlen, wo die sagen, hey, mir ist die Verzauberung noch zu teuer, sie wird wahrscheinlich sehr hart droppen, also lass die mal 2 oder 3 Euro kosten. Wenn euch das immer noch zu teuer ist, guckt nach dem Gustcloak Savior.
Auf jeden Fall. Aber ein Reprint, über das ich mich sehr freue. Aber was ist denn deine nächste Karte, über die du sprechen möchtest?
Meine nächste Karte wird mit jeder Minute, über die ich sie nachdenke, insaner. Und zwar Temple Knight. Temple Knight ist ein 2-Mana-3-1 Creature Human Knight mit Wachsamkeit. Und die wichtigste Part dabei ist, dass man so viele Temple Knights spielen kann, wie man möchte.
Das ist eine dieser Karten.
Genau. Und man kann auch wenn man 5 ungetappte angreifende Temple Knights hat, für ein weißes kann man sie tappen und das Deck nach einem Legendary Artefakt suchen und es ins Spielfeld packen. Und das ist insane stark und ich glaube, es hat noch keiner gerafft, wie insane stark das ist. Es ist meiner Meinung nach mit Abstand die beste Karte dieser kannst du so oft spielen, wie du möchtest. Denn
krass.
Legendary Artifacts, die man so hat, Ever Since Memorial. Legendary Artifact kostet 8 Mana, ist unzerstörbar. Alle anderen Permanenten, die man kontrolliert, hat Unzerstörbarkeit. Kann man raussuchen. Was wir auch noch haben, ist Akromas Memorial. 7 Mana, Legendary Artefakt. Kreaturen, die du kontrollierst, haben Fliegend, Erstschlag, Wachsamkeit, Trampel, Eile, Schutz vor Schwarz, Schutz vor Rot. Kann man raussuchen. The Filigrass Sylex ist ein Artefakt, was man tappen kann, für 2 Mana, ein Artefakt, tappen, opfern und alle Token zerstören. Den Rest der Karte ignoriere ich mal so als Effekt. Man kann Mindslaver rausholen, um zum Beispiel einen Gegner zu überholen. Man kann Agathas Soul Cauldron holen, wenn man gerade Graveyard Hate braucht. Man kann The Great Henge holen, wenn man gerade noch mal ein bisschen Power braucht. Und so weiter. Es ist so viele Legendary Artefakte. Und jetzt kommt der Twist, der noch on top kommt. Legendary Creature Artefakte sind auch Legendary Artefakte. Das heißt, ihr könnt einfach nach insane guten Artefaktkreaturen, nach Legendary Artefaktkreaturen, die Artefakte sind, einfach auch Tutoren. Und da gibt es auch eine ganze Menge, wirklich eine ganze Menge. Praktisch jeder Artefakt-Commander, der euch einfallen könnte, könnt ihr Tutoren. Und das ist insane stark. Und die Leute, wie gesagt, haben es, glaube ich, einfach noch nicht gestanden, wie stark diese Karte ist. Und dazu kommt, man hat ja auch noch sowas wie Circle of Loyalty, was ja auch nochmal ein Artefakt ist. Ja. Und den Creatures Plus 1/1 gibt und. Ich könnte ewig so weitermachen, weil es ewig viele Karten gibt, die man tutoren kann. Und es ist so insane stark.
Ja, ich finde den auf jeden Fall auch ziemlich gut. Das Ding ist, es ist eine 3-1 für 2 Mana mit Vigilance, was auf jeden Fall schon gut ist. Das sind gute Stats so. Aber siehst du das mehr du siehst es hauptsächlich so im Commander?
Das ist ein Commander-Game,
oder? Okay, aber jetzt nicht für Legacy oder so.
Nee, gar nicht. Also, okay, das hat also vielleicht irgendeinen Casual Modern Dude, der irgendwie rumballert oder so. Und irgendwie The One Ring mit seinen Templern suchen möchte oder so, keine Ahnung. Aber, in Commander.
Für Commander finde ich es auch ziemlich strong.
Auch sowas wie Rohans Monument oder Borntus Monument, was ja auch insane gute Karten sind. Und so weiter und so fort. Es ist, ich jede Sekunde, die ich nachdenke, muss ich sagen, finde ich eine weitere Karte, die insane stark mit dieser Karte ist.
Und vor allen Dingen halt, es gibt halt auch so viele Effekte, die dann diese Drawback dann auch wieder quasi besser machen. Also halt seinen ganzen Dudes dann irgendwie 1-1-Counter mitzugeben oder halt die generell größer zu machen mit Anthem-Effekten. Wenn das halt eine 2-Mana nicht 3-1, sondern 4-2 ist mit Vigilance, die macht dann schon ein bisschen mehr Eindruck. Und ich glaube, so ein Deck mit, keine Ahnung, 20 bis 30 Templar Knights und dann noch ein paar Support-Pieces plus halt eben Tutor-Targets. Ich glaube, man kann sich da schon ein sehr, sehr solides Deck drumherum machen. Und ich finde den auch ziemlich gut. Aber tatsächlich hauptsächlich hat mich dabei rausgehauen, dass es Ritter sind. Und das fand ich irgendwie witzig, wie sie das übersetzt haben. Weil in diesem Set sind eigentlich so, ich würde sagen, 60% Assassinen, 20-30% sind noch so Ritter und halt so Templer-Geschichten. Und der Rest ist so anderer Kram, Reprints und so weiter. Aber tatsächlich bin ich fast schon mehr hyped von den Rittern als von den Assassinen in dem Deck. Weil ich habe ja das Sita Jabari Ritter-Commander-Deck und Templer-Knights kommen vielleicht auch noch der ein oder andere mit rein. Ich finde, bei solchen, du kannst so viele Karten drin haben, wie du möchtest. Da gibt's irgendwie so, eigentlich spielst du sie entweder gar nicht oder du spielst halt nur im Commander, damit du diesen Effekt voll ausnutzen kannst. Und ich weiß halt noch nicht, ob ich das Deck komplett darauf auslegen würde. Aber es ist eine sehr, sehr gute Karte, also definitiv. Dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Pick, wer auch ein Human Knight ist. Und zwar ist das Haytham Canway. 4 Mana, 2 generische, ein weißes, ein blaues für ein 3-3 Legendary Creature Human Knight mit Protection from Assassins. Das, also wenn es ein Limited gäbe in diesem Format, wäre der doch richtig gut. Andere Gritter, die du kontrollierst, haben +2/+2 und Protection from Assassins, auch da wieder. Templar ist der auf jeden Fall ganz weit oben. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kann man für jeden Gegner eine Karte exilen oder eine Kreatur exilen, die dieser Spieler kontrolliert, bis diese Kreatur das Spielfeld verlässt. Was, also ich finde den Effekt sehr gut, weil es ist eine weitere On-Flavor, On-Theme Removal-Creature für Knight-Stacks, was ich schon mal sehr gut finde. Es ist gleichzeitig auch ein Anthem, aber das größte Problem an ihm ist, dass er ein Removal-Effekt ist mit einem Anthem drauf. Das heißt, gerade weil das so ein Oblivion-Ring-Effekt ist, sobald man ihn zerstört, und er ist ja auch nur eine Kreatur, die jetzt keine Protection hat, außerhalb gegen Assassins, aber jetzt nicht vor Removal-Effekten oder sowas, wird er sehr häufig, glaube ich, Target sein, oder? Also ich glaube, den wird man nicht so lange auf dem Spielfeld haben, wie man gern hätte, oder?
Ich glaube nicht. Der Punkt ist tatsächlich, wenn wir Haytham uns anschauen, dann ist er mehr so ein Knight kriegen +2/+2 Dude, was einfach seine Stärke ist. Und du kannst halt up to one creature machen. Das heißt, du könntest wirklich hingehen und sagen, okay, von dir nehme ich nichts oder von dir nehme ich auch nichts, sondern du könntest ihn auch einfach nur als 4-Mana, 3-3er, alle Knights kriegen +2/+2, was schon eine sehr starke Karte wäre, und Schutz vor Assassinen, was in nächster Zeit erstmal eine starke Karte ist. dieser andere Effekt mit dem O-Ring, also den Oblivion-Ring, der irgendwas rausnimmt, bis er das Spielfeld verlässt, das kann man mal im Notfall nutzen. Und ich glaube, wenn du dich so ein bisschen an ihn hältst und auch so ein bisschen deine eigene Gier im Zaum hältst, dann werden die Leute dich auch nicht so hart bestrafen dafür.
Ich glaube, das ist das Geheimnis dieser Karte, dass man das wirklich als politisches Tool nutzt, was sehr bezeichnend ist, weil Templar ja auch politische Tools nutzen, um ihre Macht zu erweitern. Aber dass man halt hier wirklich sagen kann, okay, wir haben einen Arch-Enemy on board und ich nehme ihm jetzt, keine Ahnung, seinen riesen Ur-Dragon oder sowas weg. Man kann aber nur für jedem Spieler maximal eine Sache removen. Das heißt, sobald man auch schon 2 Sachen removed, ist man schon von der Hälfte des Tisches schon so ein bisschen im Ziel. Und die haben ja auch individuelle Momente, um sie halt wieder zurückzubringen sozusagen. Oder die haben wir halt wieder zurückholen zu wollen. Deswegen, ich glaube, wenn man sich gut dran hält und ihn halt wirklich als Lord irgendwie eher wahrnimmt, was du meintest, und hier und da als politisches Tool, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Karte. Also, ich werde sie definitiv, genauso wie die Templar Knights, für mein Sita Jabari-Deck evaluieren und denken, okay, das wird wahrscheinlich geil. Ich freue mich, ich würde mich mega freuen, wenn ich die bei dem Assassin's Creed-Event ziehen würde auf der Magic-Con. Aber dann sind wir auch schon bei unserem letzten Picks jeweils. Ja. Was ist denn dein letzter Pick für heute?
Mein absoluter erster Pick, habe ich schon so oft drüber gespoilert, noch schon so oft drüber geredet, ist Senu. Senu Keen-Eyed Protector ist für mich alles, was ich an Assassin's Creed liebe und an diesem Assassin's Creed Universes Beyond liebe, in einer Karte. Denn es ist eine unglaublich starke Karte, die ein wunderschönes Artwork hat in allen beiden Artworks. Selbst da ist dieses komische Ich bin im Animus Artwork richtig schön. Und dazu passt sie 100% in den Flavor rein. Und dann kommt noch so ein Flavortext, der auch noch dazu kommt. Großartig. Wir haben eine 2-Mana, 2-1, Legendary Creature Bird Scout. Mit fliegend Wachsamkeit. Tappen, wir können sie exilen, um 2 Leben zu bekommen und Scry 2 durchzuführen. Und wenn eine Legendary Kreatur, die wir kontrolliert, angreift und nicht geblockt ist, und Senu exiliert ist, können wir sie ins Spielfeld angreifend bringen. Nicht getappt angreifend.
Mhm.
Und der Flavortext ist: Sei meine Augen, Senu. Und das sagt Bayek von Siva in einem meiner absoluten Lieblingsteile von Assassin's Creed, nämlich Assassin's Creed Origins. Die Leute, die den Podcast schon länger verfolgen, wissen es, ich liebe Ägypten. Ich bin da so ein kleiner, ich liebe Ägypten, da kommt ja auch mein Logo her und so weiter. Und hier sieht man auch die Pyramiden im Hintergrund. Und es war eins meiner absoluten Lieblings-Assassin's Creed-Spiele. Ich habe diesen Spruch, sei meine Augen, Senu, tausende Mal gehört. Und sie ist auch super broken in dem Spiel. Und diese Karte ist insane gut.
Ja, also ich finde die tatsächlich auch sehr spannend, weil das ist, glaube ich, auch noch neben dem Shay Cornum, oder wie der hieß, war das auch die andere Karte, wo ich dachte, das könnte man doch auch wirklich, ja, nicht unbedingt abusen, aber die könnte ich schon so ein-, zweimal in so einem weißen Agro-Deck sehen, oder? Wenn man sie quasi, ich meine, 2-Mana 2-1 mit Flying und Vigilance, das heißt, ne, man hat sie da schon mal so ein bisschen drin. Man kann sie halt dann auch exilen und halt eben, ne, so ein bisschen auch schützen, falls sie removed werden würde. Man hat ein Scry 2, also ein bisschen Card Selection zumindest. Ich glaube, die einzige Clause ist halt mit dem Legendary Creatures You Control Attack und dass sie nicht geblockt werden, dass man sie dann ins Spielfeld bringen kann, um anzugreifen. Ich glaube, das ist das Einzige, was jetzt explizit Commander schreit. Aber ich glaube fast, man könnte schon so ein Mono-White-Deck auch irgendwie drumherum bauen mit halt eben Talias, mit anderen Mono-White-Legendaries. Also glaubst du, das könnte vielleicht auch eine Heimat sein für den Senu?
Tatsächlich ist das genau diese Heimat für die Senu. Also sie ist ein so starker Vogel, dass man sie mit Talia, Guardian of Traven oder so in einem Deck zusammen spielen kann. Oder auch mit der großen Talia, mit Heretic Qatar, mit der Adeline oder so. Super viele Möglichkeiten, damit was zu machen. Und auch, kommt jetzt dazu, der neue Doggo, der beim Angriff irgendwas erzielt. Auch der ist in dafür sehr gut geeignet, weil er ist Legendary. Und es sind so viele starke Legendary-Weenies aktuell unterwegs, dass man sagen muss, wenn man mit ihr irgendwie frei durchkommen kann und sie immer wieder opfern kann und jede Runde Scry 2 machen kann, ist sie insane stark. Und jetzt kommt eine Sache, jetzt kommt dieser Mindblowing-Effekt. Wenn man sie jetzt nimmt und sie in ein, zum Beispiel ein Boros-Agro-Deck macht, wo man zum Beispiel mit einem fliegenden Evasion-Engel angreifen könnte, könnte man jede Runde, selbst wenn man keine Spells auf diesen Engel spielen würde, jede Runde Scry 2 und 2 Leben bekommen und trotzdem mit der Senu 2 Schaden zufügen. Weil sie kommt angreifend rein, sie macht wieder Schaden, geht in seinen eigenen Zug. Man kann sie wieder exilen, kann dann mit der Kreatur angreifen, bekommt die Senu wieder. Und das dauerhaft zu loopen, ist insane stark, meiner Meinung nach.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon nach einem sehr guten Spielplan. Also gerade auch mit Felia, die ja auch so ein bisschen mit Exile-Flicker-Effekten arbeitet. Also Senu flickert sich quasi von alleine. Und es ist ziemlich spannend. Und wir haben ja auch immer noch den aus Herr der Ringe, diesen Flowering the White Tree oder was? Das ist ein 2-Mana-Anthem für alle Kreaturen, aber auch für Legendaries noch ein bisschen extra. Gerade wo du Boros oder, sagst, man könnte auch so viel Ragavan eben spielen. Also
genau, das ist auch insane mit Ragavan und so weiter. Dazu kommt, was man auch noch machen kann, ist, ich will einen Hawks-Deck bauen. Ich habe damals Death and Hawks gespielt, wo man Squadron Hawks spielt und Squadron Hawks auf die Hand nimmt und die dann für die weiße Force of Virtua rauswirft, um allen Kreaturen 1-1 zu geben. Und in dem Deck war noch sowas wie Brimas oder Talia, Guardian of Traven und so weiter drin. Und das war schon insane gut. Und wenn ich mir jetzt überlege, man geht halt hin und wir haben jetzt vor den 60 Kartendecks geredet. Wie gesagt, jedes Aggro-Commander, das weiß hat, jedes Voltron-Commander wird diese Karte spielen wollen. Weil im schlimmsten Fall kann man damit auch blocken, tappen, sie exilen. Dann hat man einfach geblockt und hat noch Value daraus bekommen. Und wenn man nächste Runde angreift, dann hat man diese Kreatur wieder. Und sie ist insane stark.
Ja, absolut. Also Xeno sehe ich auch sehr weit oben für sowohl 60-Karten-Formate als auch für weiße Commander-Decks. Also eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Kreatur mit sehr interessanten Effekten. Und auch wieder so ein Two-Drop mit einer Anzahl an Textzeilen, die man wahrscheinlich vor 5 Jahren auch schon mal nicht erwartet hätte. Aber
kurzer Fun-Fact an dieser Stelle. Wir besitzen aktuell einen Standard, in dem es keine Vanilla-Kreatur gibt. Und zwar das erste Mal, seit Magic existiert.
Das ist schon wild. Das ist schon wirklich wild, wo wir hingekommen sind. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal noch weiter mit meinem letzten Pick für heute. Und ich meine, wir haben sehr viele Karten, die wir jetzt hier noch erwähnen würden. Ich habe schon gehört, dass Shun Yun ist, glaube ich, die Protagonistin aus dem neuen Assassin's Creed Shadows oder so. So ein Ninja-Assassin oder sowas. Da habe ich schon gehört, dass es da wohl schon sehr viele Infinite-Kombos gibt. Ich finde, Infinite-Kombos und Izzet-Commander gehen mittlerweile Hand in Hand. es gibt sehr viele, wie gesagt, coole Reprints, die wir am Anfang schon gemacht haben. Aber tatsächlich eine Karte, auf die ich mich sehr, sehr freue, dass die noch mal in einem Booster-Set im großen Stile gedruckt wird, ist Black Market Connections. Es ist das erste Mal, dass wir sie im Booster bekommen werden. Und es ist jetzt schon so ein bisschen, ja, es hat sich so ein bisschen zum Super-Staple schon entwickelt in Commander, solange es wie sie gibt. Sie kam ursprünglich aus Commander Legends Battle for Baldur's Gate, dann kam sie noch mal in Lost Caverns of Ixalan in den Commander-Decks und jetzt halt erstmal in eine Art von Booster-Set. Für alle Leute, die sie nicht kennen, ist ein 3-Mana-Enchantment in Schwarz, also 2 generische, ein Schwarzes, mit dem Text At the beginning of your pre-combat main phase, choose one, also in der Main Phase 1. Am Anfang davon. Man kann entweder ein Treasure-Token machen und ein Leben verlieren, man kann eine Karte ziehen und 2 Leben verlieren, oder man macht ein 3-2 Shapeshifter-Creature-Token with Changeling und verliert 3 Leben. Und man kann eben 1 oder mehr davon nehmen. Das heißt, sobald man das Turn 3 raus hat, kann man mehr oder weniger jeden Zug 6 Leben verlieren und sich rampen für einmal, eine Karte ziehen und einen 3-2er machen. Wenn man dann noch Tribal-Synergien mit drin hat, wird das einfach noch besser. Und ich finde das gut, dass sie an dieser Stelle eben diese Precon-exklusiven Karten jetzt auch in so Booster-Produkten bringen. Das geht auch ein bisschen Hand in Hand mit dem, was wir jetzt auch in Modern Rises 3 gesehen haben, wo sehr viele sehr beliebte Kommandeure eben noch mal reingenommen werden. Das ist, ob das jetzt so gut ist in einem Modern Set oder nicht, ist jetzt mal auf einem anderen Papier. Aber ich finde, das wird, glaube ich, den Preis noch mal nachhaltig verändern für diese Karte. In der Hoffnung, dass hier dann auch wirklich ein bisschen akzeptierbarer ist, auch zu spielen. Also ein sehr guter Reprint, meiner Meinung nach.
Sie ist ein guter Reprint, aber es ist so eine Karte. Das ist sowas wie wie heißen sie alle? Die Smothering Tithe oder was haben wir noch so alles? Also es ist
Rhystic Study.
Es sind diese All-Time-Goodies und jeder spielt sie irgendwann mal und irgendwann merken die Leute so, lass mal sein.
Ja, aber ich meine, das waren jetzt auch schon, sag ich mal, unsere Top-Picks aus dem Assassin's Creed Set. Das Ganze kommt raus Anfang Juli, richtig? Ich glaube, 5. Juli wird es
genau, wenn ihr das hier hört, am Freitag oder Samstag oder Sonntag, wo das rausgekommen ist, nächste Woche,
genau.
Wir haben erst seit einer Woche im MH3, aber Hauptsache, wir haben nächste Woche das nächste.
Genau, dementsprechend, schaut vorbei bei euren Local Games Store oder wenn ihr jetzt gerade auf der MagicCon in Amsterdam seid, da gibt's das Set auch schon im Commander Draft mit Assassin's Creed. Da bist du ja auch mit angemeldet, ich bin ja auch mit dabei. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich so ein paar Karten davon spielen lassen. Aber wie findet ihr das Assassin's Creed Set? Seid ihr Assassin's Creed super Fans und seid jetzt zum ersten Mal auf Magic gekommen? Wenn dem so ist, herzlich willkommen. Oder seid ihr vielleicht dann eher von der Magic-Seite kommt und sagt, Assassin's Creed kann ich nicht mit anfangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Und zwar Moist Critical bzw. Pinguin Zero bzw. Charlie ist ein Twitch-Streamer und YouTuber, der gar nicht so klein ist. Ich glaube, sein YouTube-Kanal Pinguins Zero oder Pinguins One oder Null, wie auch immer, hat so 12 Millionen Abonnenten. Also schon sehr reichweitenstark. Ich kenne ein paar Memes von ihm. Ich glaube, dieses, wie er da so die Hände hochhält oder so schreit oder so, das wird sehr häufig verwendet auf Vertical-Videos oder so. Aber sonst habe ich nicht viel von ihm gehört. Ja. Aber er hat jetzt seit letzter Zeit, ich glaube seit Anfang Juni hauptsächlich, hat er sehr viel an Magic-Content gepostet, was überraschend kam für viele seiner Fans. Aber was hast du denn davon mitbekommen? Hast du das so ein bisschen verfolgt, was der so in letzter Zeit so alles rausgehauen hat und wo der überall auftaucht?
Super wenig. Ich habe tatsächlich nur den gesehen, dass er mit dem Profess von Tolarian Community College irgendwie ein Commander-Spiel macht. Also was Ähnliches, wie er das ja auch tatsächlich gemacht hat mit Post Malone. Also wirklich so on the fly, ja, wenn du es möchtest, dann machen wir das mal. Und es ist spannend. Ich habe den Typen mal so ein bisschen gegoogelt. Und es ist super spannend, was da einfach, wo dieser Mensch einfach überall seine Hände reingesteckt hat schon und super viel macht. Und erinnert mich von dem, was er alles macht. Also er hat zum Beispiel auch eine E-Sports-Organisation, wo auch zum Beispiel Super Smash Brothers drin gemacht wird. Oder auch, ich glaube tatsächlich auch sowas wie League of Legends. Rocket League auf jeden Fall, Apex Legend und sowas halt. League of Legends tatsächlich nicht. Und das ist super spannend für mich, weil er hat für mich sehr starke Tendenzen zu einem der größten Deutschen. Und zwar tatsächlich zu, auch wenn er nicht so aussieht, zu Hand of Blood. Weil es halt einfach so ein Mensch ist, der alles mal gemacht hat, überall auftaucht. Jeder kennt ihn. Aber wenn du halt außerhalb von Deutschland gehst, ist das schon wieder weg. Und so ähnlich ist das hier auch für mich. Also, wenn ich hier lese, so wird associated mit PewDiePie oder mit Mr. Beast oder so. Und ich denke mir so, ja, okay, das sind alles Begriffe für mich, aber wer bist du?
Ja, das stimmt schon. Also, vor allen Dingen beide spielen noch Magic. Das kommt auf jeden Fall nochmal dazu. Und ja, ich finde den, von was ich gehört habe, ist er auf jeden Fall kein unsympathischer Kerl. Also ich glaube, er wird von vielen Leuten sehr hoch angesehen. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt mir nur seine neuesten Magic-Videos angeguckt und da hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen was rausgehauen. Er hat in einem seiner ersten Videos hat er direkt mal ein Alpha-Starter-Deck ausgepackt, was ziemlich witzig ist, weil es hat erstmal 7 Minuten gedauert, bis sie überhaupt diese Packung auf hatten, weil alle so nervös waren, weil es ja, also ich weiß nicht, wie teuer ist ein Alpha-Starter-Deck? Das muss ja sechsstellig, fast schon siebenstelliger Betrag sein oder so, der dann bei denen auf einmal auf dem Tisch liegt. Und ja, ich meine, er ist sehr erfolgreicher Streamer, es ist sehr groß, er kann sich es auf jeden Fall leisten.
Also aus Deutschland von Kelsor tatsächlich, und zwar in Sealed für 84.000 Euro.
Ja, also wenn man das rumliegen hat, dann kann man dem guten Mois das mal nachmachen. Aber ja, ich meine, er hat es halt aufgemacht und hat dann auch mit seinen Freunden, er hat so einen Freundeskreis, die auch alle Magic spielen. Und die waren schon alle sehr, die wirkten schon etwas enfranchised. Ich glaube, mehr so im Financy-Spektrum, weil ich glaube, ab einer gewissen Größe ist das so ein bisschen das Thema, was sich mehr interessiert als das eigentliche Spielen. Aber er ist großer Commander-Fan. Was ich sehr cool fand, seine Idee oder dieses Starter-Deck zum Beispiel hat er auch gekauft, nicht um das graden zu lassen, sondern um tatsächlich damit zu spielen. Denn er hat zumindest in dem Video gesagt, sein Ziel wäre es, irgendwann von jedem Jahr Magic so ein paar Decks zu haben, die quasi das Gameplay aus diesem Jahr so ein bisschen rekapituliert und zeigt. Wo dann hin sein Co-Moderator, der sich ein bisschen mehr mit Magic auskannte, dann sagte so, hey, nur als Vorwarnung, diese Decks werden scheiße sein, die von 93, weil damals halt Magic noch komplett undefiniert war und Spells waren viel zu stark und Kreaturen haben quasi nichts gemacht. Und er meinte so, ja, nee, das ist genau das, was ich suche. Und das zeigt auf jeden Fall, dass er, ich finde, er wirkt sehr ehrlich in seiner Euphorie Magic gegenüber. Und das ist auch was mir bei Post Malone aufgefallen ist, als wir darüber berichtet haben, dass er jetzt neu dabei ist. Er wirkt wirklich sehr ehrlich in der Art und Weise, wie er mit Magic umgeht. Er ist jetzt auch nicht irgendwie offiziell aufgetaucht als Magic Content Creator oder sowas. Oder hat auch noch keine Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast oder sowas. Er macht das wirklich alles als Hobbyprojekt hauptsächlich. Und ist halt, ich muss halt immer wieder darauf zurückkommen, damals diese Mr. Beast-Geschichte, wo man bei Arena Geld von Mr. Beast irgendwie gewinnen konnte, wenn man eben siegt auf Arena, wenn man random queued. Das war halt so eine, das war so eine obviously gestellte Situation, was auch vollkommen okay ist, weil Werbekampagnen gibt's halt nun mal. Aber in seinen Videos und wie er damit umgeht und wie er halt darüber Magic redet und dass da wirklich ehrliche Leidenschaft hintersteckt, das finde ich, macht schon ein bisschen was aus, oder?
Tatsächlich, das ist das Wichtigste tatsächlich. Das, die Leidenschaft dahinter, hinter Magic, ja. Das, was uns alle verbindet. Also, ich muss kurz mal ausholen, weil wir als Magic-Spieler, auch die Neulinge, die jetzt dazugekommen sind, oder Leute, die seit Jahrzehnten spielen, jeder hängt da und jeder liebt das Spiel und jeder liebt die Community, die dahinter steht. Und es ist einfach eine Leidenschaft, die einfach auch ansteckend ist für ganz viele Leute. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wir oder ihr seid für andere Leute Vorbilder, wenn wir anfangen zu erzählen, wie großartig dieses Spiel ist und wie toll dieses Spiel auch einfach ist, was es auch ist, bei all den komischen Sachen, die passieren, bei allen Problemen und sonst was, spielen wir alle dieses Spiel, weil es ein grandios gutes Spiel ist, wir es alle lieben und wir alle Spaß daran haben. Und das springt halt manchmal auch auf Leute über, für die man arbeitet, mit denen man arbeitet und so weiter und so fort. Was am Ende dazu führt, dass eben auch solche großen Leute das irgendwann mal anfangen und dann diese Liebe eben auch verspüren. Wenn man jetzt einfach nur zu Mr. Beast geht und sagt, hey, ich würde gerne Collab machen, kannst du deinen Namen mal darunter schmeißen, dann ist das was anderes. Und das hat man ja auch einfach gemerkt. Und das ist hier ein ganz anderer Punkt, weil der Prof Hinz geht hin und sagt, hey, ich lade dich ein. Wir spielen das. Du kannst das Spiel vielleicht noch nicht so gut, aber wir spielen das Spiel, weil es einfach Spaß bringt und ich möchte dich damit anstecken. Und das ist einfach so eine schöne Sache. Und wenn wir dann auch eine neue Bubble damit aufmachen, wie wir es damals bei Post Malone hatten, es ist eine riesengroße Bubble, gibt es für uns alle einen Push und wenn es dem Spiel gut geht, werden die Investoren greedy, aber gleichzeitig hilft das auch dem Spiel und damit jedem Einzelnen von uns und das Spiel ist das, was uns zusammenbringt, das Spiel ist das, was uns das Gathering erleben lässt und das Spiel ist das, was wir lieben. Dementsprechend freue ich mich, wenn solche Leute, die großen Einfluss haben, große Reichweiten haben, eben das auf einmal merken, dass sie dieses Spiel so sehr lieben, weil das hilft uns allen.
Ja, total. Und es hat halt auch ein wirklich einfach was. Also ich finde zum Beispiel auch die Art und Weise, wie er das halt dann auch weitermacht, weil er sagt nicht nur, okay, ich spiele Magic und hier, ich mache super teure Sachen auf, sondern er hat halt mit Skillcheck halt einfach auch jetzt einen Kanal. Ich glaube, das ist, sonst war das, glaube ich, ein, ich muss gerade mal kurz reinschauen, was das war. Ich glaube, es ist halt so ein genereller Gameplay-Kanal oder halt generell Nerd-Kram. So.
Ja.
Aber er macht halt jetzt auch mehr oder weniger hochwertige Gameplay-Videos. Also zwei Commander-Shows hat er schon drauf gemacht. Er macht einen Draft, wo er dann eins gegen andere spielt mit dem Modern Horizons 3 Pre-Release-Kit und so weiter. Also das wirkt schon alles halt mehr als so ein, ne, einmal, okay, haha, ich habe mal Magic gespielt und das war's so. Und das finde ich auf jeden Fall schön. Und jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, Moist Critical hätte eventuell die Power, wie damals Logan Paul Pokémon reanimiert hat? Oder glaubst du, die Umstände, dadurch, dass damals ja auch noch Corona-Zeit war, dadurch, dass damals halt noch die Pandemie, wir alle zu Hause waren, jeder hat sich in seine Hobbys quasi zurückgezogen. Glaubst du, dass das jetzt fehlt, dass das jetzt noch mal so einen richtigen Schub gibt? Oder glaubst du, das könnte jetzt noch mal so eine neue Ära an Magic so ein bisschen einläuten?
Ich glaube nicht, dass es eine neue Ära einläutet. Ich glaube, wir haben schon mit Post Malone oder Ähnliches schon so viel gesehen. Und ja, es ist ein neuer Player. Ein neuer Player ist immer großartig. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass wir wieder mal nur eine neue Person haben, die das jetzt auch macht. Logan Paul ist damals komplett eingestiegen, hat gesagt, ich mache alles damit. Ich gehe in einen freaking Wrestling-Ring mit meiner Pokémon-Karte. Ja? Also der hat das wirklich einmal komplett durchgezogen. Und bevor ich nicht Most Critical mit einem Black Lotus gegradet um den Hals in einem Wrestling-Ring sehe, weiß ich nicht, wie ambitioniert dieser Mensch dabei ist. Weil die Leute lieben das, was ich gerade eben gesagt habe. Die Leute mögen das. Und das, auch Post Malone liebt Magic, keine Frage. Aber diese Inbrunst, die bei Logan Paul dahinter sitzt, der, wo man auch sagen muss, es hat sich hochgesteigert. Am Anfang war es so, ja, ich mache mal coole, teure Karten, auch weil ich Kohle habe oder Ende. Und nachher war es so, yo, die Leute feiern mich damit und hypen mich damit. Und deshalb hat sich das hochgespielt, keine Frage. Aber am Ende des Tages ist es halt so, solange ich das noch nicht sehe, weiß ich nicht, wie am Ende des Tages das dann aufgeht. Deswegen glaube ich es eher nicht, leider.
Ja, also ich bin mal gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall noch ein bisschen weiterverfolgen. Ich finde, wie gesagt, von dem, was ich gesehen habe, wirkt er sehr, sehr sympathisch.
Ja,
das und nimmt auf jeden Fall Magic auf eine Art und Weise ernst, wie ich es nicht von allen Influencern, die man so erlebt hat, irgendwie mitbekommen habe. Deswegen auf jeden Fall Boys Critical, willkommen in der Magic the Gathering Community. Ich hoffe, ihr macht sehr viel Spaß. Und natürlich die Frage an euch, wie seht ihr das Ganze mit dem guten Charlie? Ist das was, wo ihr sagt, okay, irgendwie schon spannend, wenn dann so ein Streamer von außen nochmal mit dazukommt? Oder seid ihr vielleicht Boys Critical Fans und sagt, oh mein Gott, ich bin komplett ausgerastet, als ich das gesehen habe. Ich weiß, von meinem Teil, als ich herausgefunden habe, dass Aaron Hansen von den Game Grumps, die ich schon seit 10+ Jahren verfolge, jetzt richtig krass in Magic eingestiegen ist und es richtig krass abfeiert und auch bei Tulare Community College und schon überall war, habe ich mich extrem gefreut, weil es ist einfach einer meiner Lieblings-Online-Persönlichkeiten, die jetzt auch Magic spielt, mein absolutes Lieblingshobby. Krass einfach, wie das zusammenkam. Also von daher, wenn es euch da ähnlich ging wie mir damals, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Und damit würde ich sagen, 1, 2 Fragen, Ask Us Anything machen wir doch noch, oder?
Klar.
Okay, dann Ask Us Anything. Eure Fragen beantwortet bei uns hier im Podcast. Marc, wie kommen denn die Leute zu uns in den Podcast?
Ich wollte gerade sagen, die beantworten nicht nur ich, die beantworten wir beide.
Genau.
Genau. Und zwar könnt ihr eure Fragen stellen auf dem Radio Ravnica Discord, könnt ihr unserer wunderbaren Community joinen. Wenn ihr dort drauf geht, werdet ihr so ein bisschen durch den Discord ein bisschen geleitet. Unter anderem kommt ihr an den Punkt Ask Us Anything. Dort könnt ihr Fragen stellen, eine Frage, dann auf Enter drücken sozusagen und die abschicken. Und immer nur eine Frage und Fragen, die ihr aktiv von uns beantwortet haben wollt, die jetzt aber vielleicht nicht kritisch oder irgendwie zeitkritisch oder sonst was sind, das solltet ihr dann eher in den Bereichen Smalltalk oder Fragen an die Community oder so machen. Aber ansonsten bitte einfach da reinschreiben und dann beantworten wir das früher oder später.
Genau, und so haben wir zum Beispiel die Frage von Rainer Wahnsinn. Wer sind eure Lieblingsdetektive und oder Cowboys? Was eine lustige Frage ist, so einfach jetzt im Hintergrund jetzt von Carl of Manor und Thunder Junction. Hast du Charaktere, wo du sagen würdest, das sind deine Lieblings-Cowboys und oder Detektive?
Tatsächlich. Also, wenn ich jetzt Detektiv Conan sage, cheate ich natürlich. Aber
ist doch gar kein Cowboy.
Ja, genau, aber ja, wobei manchmal. aber tatsächlich, ja. Also bei mir sind es eher Detektive. Ich war eher so ein Detektivjunge, der auch so die Mickey Mouse Mystery und so ein Kram hatte und die geguckt hat. Und für mich ist es tatsächlich Basil der Mäusedetektiv. Ein sehr alter Disney-Film, den ich sehr, sehr, sehr geliebt habe als Kind und ihn neulich noch mal geguckt habe und mir damit meine komplette Welt zerstört habe. Aber ich habe ihn als Kind sehr geliebt und ich fand es immer großartig. Deswegen würde ich Basil sagen, tatsächlich.
Lustig, ich habe den jetzt erst vor kurzem das erste Mal geschaut und ich fand den tatsächlich gar nicht so schlecht. Also man muss halt bei alten Filmen immer so sagen, so ja, okay, die sind halt sichtlich gealtert so. Aber ich finde, das macht auch so ein bisschen den Charme aus. War ein kleiner, sympathischer Film. Tatsächlich mein Lieblingsdetektiv. Ich glaube, es muss. Kann ich das schon irgendwie sagen? Also ich glaube, ja, so, ich glaube, was ich halt so richtig mochte, war, als es damals rauskam, die Sherlock-Serie von BBC. Was natürlich mit Sherlock Holmes ein sehr obviously Detektiv irgendwie hat. Wahrscheinlich fällt mir nach der Aufzeichnung wieder eine offensichtliche Antwort darauf ein, aber ich würde den jetzt, glaube ich, erstmal vorschieben. Und was Cowboy angeht, wenn man ihn als Cowboy nehmen möchte, dann Spike von Cowboy Bebop. Was natürlich eine andere Art von Cowboy ist, aber so ein typischer Cowboy. Keine Ahnung, also fällt mir jetzt auch gerade nur hier der Cowboy-Charakter von Overwatch ein, den sie jetzt umbenannt haben. Aber ja, sonst eigentlich finde ich Cowboys irgendwie nicht wirklich cool. Ich weiß nicht, ist es kontrovers zu sagen? Aber naja, gut. Machen wir weiter mit der nächsten Frage von Siren. Der fragt, blinzeln oder zwinkern Zyklopen? Zyklopen sind die großen Einäugigen, ne?
Genau, das hatten wir schon mal beantwortet, tatsächlich.
Ach, hatten wir das schon?
Okay, ja, wir hatten das schon, aber von einer anderen Person. Deswegen können wir immer noch sagen, was wir gerade eben gesagt haben. Tatsächlich ist es zwinkern, wenn man mit einem Auge zudrückt, blinzeln, wenn man alle seine Augen zudrückt. Dementsprechend machen sie beides gleichzeitig.
Okay, gut.
Dann also die Frage hat schon immer jemand anders gestellt. So ist es.
Ach so, okay, okay. Aber dann haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen.
Ja.
Dann von Jan Tenner. Kennt ihr die Magic-Roman-Serie, die mit Die Arena beginnt? Und wenn ja, wie findet ihr diese? Ich weiß, du hast ein paar Romane, richtig?
Ich habe mittlerweile wieder ein bisschen aufgestockt, tatsächlich. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Also die Arena, soweit ich weiß, ist das ein recht altes Ding. Also wirklich alt. Die Reihe selber ist, glaube ich, von 1900, ich weiß es nicht, 94 oder so. Und die habe ich tatsächlich nicht gelesen. Die ist leider so alt, dass ich sie nicht besitze. Und sie ist leider so teuer für mich, dass ich sage, ich kann sie aktuell nicht kaufen. Man kriegt sie bei manchen in sehr schlechtem Zustand irgendwie für 40, 50 Euro das Buch. Das ist nicht so teuer für ein Buch, keine Frage. Aber das ist halt der erste Band von so einigen. Also, soweit ich weiß, gibt's da einige mehr Bände. Ich glaube, es sind 7 oder 8 Bände. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. 7 oder 8. 70 oder 80 Bände. So ist es richtig.
Ja.
Und ich glaube, der letzte kam sogar noch 2020 raus. Und der erste, glaube ich, 1994. Irgendwas in den Dreh. Es ist eine elendig lange Reihe. Und
spannend. Also
einfach den Überblick da komplett verloren. Ich weiß, dass sie ganz gut gealtert ist. Ich habe tatsächlich zum Beispiel die Monde des Mirrodins, also den Mirrodin-Cycle, das dürfte Band um die 40 sein. Den habe ich tatsächlich, oder so Dark Steel oder so, das Fifth Dawn Outlaw, also ich habe in der Mitte so ein paar davon, aber so die neuesten davon, die jetzt ja dann mit Throne of Eldraine tatsächlich noch mal ein Buch bekommen haben, oder die Kinder der Namenlosen und so ein Kram, Journey into the Nyx war zum Beispiel 2014 in großer Pause mit drin, die kenne ich leider alle nicht. Ich würde es gern alles besitzen. Ich wäre so gern so reich manchmal. aber sowas wie, also ich habe die ersten Kamigawa, die ersten Mirrodin und die ersten Ravnica-Bücher tatsächlich. Die Planner Chaos Future Sides, da habe ich mal verliehen und nie wiederbekommen. Und danach habe ich aufgehört, die leider zu sammeln.
Das Beste verleihen, ja.
Ja.
Ja, ich habe es tatsächlich nicht. Ich glaube, den ersten Band von Monde von Mirrodin habe ich irgendwo mal auf dem Flohmarkt oder so gesehen und habe ich mir mal mitgenommen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Und was ich da getan habe, ist, ich habe den Brothers War Band angefangen zu lesen auf dem E-Reader. Denn das will ich auf jeden Fall sagen, zumindest was ich so gesehen habe, gibt es die, wenn man auf E-Reader liest, gibt es die relativ günstig tatsächlich da zu erstehen, um sich halt dann auf dem E-Book quasi runterzuladen. Ist natürlich die Frage, ob das halt natürlich auch derselbe Flavor ist. Es gibt ja auch sehr harte Meinungen zu E-Book-Geschichten. Aber da kann man auf jeden Fall, wenn man sie nur lesen will, kann man sie auf jeden Fall da nachholen. Ich muss jedoch sagen, ich weiß nicht, ob es an Brothers War direkt irgendwie lag oder so, aber ich fand es sehr öde, sehr langweilig erzählt. Jetzt nicht das Beste, was ich irgendwie gelesen habe. Und dann habe ich es halt auch irgendwann nach, keine Ahnung, 80 100 Seiten habe ich es dann auch irgendwann wieder aufgehört, weil dann war es mir irgendwie, hat es mir zu lange gedauert, bis es irgendwie losging und ich bin auch nicht der geduldigste Leser und es hat irgendwie nicht gepasst, mich da irgendwie abzuholen und vielleicht lese ich nochmal rein, aber irgendwie konnte mich die Story jetzt nicht so packen. Aber ja, ich meine, die ganzen Bänder sind auf jeden Fall da, aber sie erzählen nicht eine kontinuierliche Story, ne? Es ist schon so, dass für die Sets sind nochmal eigene Seiten.
Am Anfang schon. Am Anfang war es tatsächlich so, dass es gerade die Brother War und so weiter immer weitererzählt wurden und da halt sehr viele kamen. Und da auch, also der Bruderkrieg ist zum Beispiel ein Riesenteil mit allem drumherum und so weiter und so fort. Auch die Ursas-Saga und so. Es gehörte damals ja alles zu dieser Story tatsächlich. Und ich muss sagen, wenn wir sowas sehen, es ist damals ganz cool gewesen, aber das hat sich dann ja geändert. Deswegen also,
ja.
Jein, es erzählt eine lange Geschichte und dann auch noch für Blöcke und dann nur noch für Sets.
Naja. Ja, also es ist gewiss eine coole Kleinigkeit, um mal reinzuschauen, aber vielleicht schraubt man die Erwartungen ein bisschen runter, was so, wenn man andere Fantasy-Bücher irgendwie
gewohnt ist. Ja, vor allem, weil es halt nicht immer derselbe Schreiber ist, sondern es gibt ganz viele Autoren und Autorinnen. Und dementsprechend können manche Bücher richtig gut sein und manche Bücher so eher nicht so.
Ja. Dann lass uns noch eine letzte Frage von Sabo reinnehmen. Dort wird gefragt, ersetzt ihr regelmäßig eure Sleeves, Perfect Sleeves von Decks, Ordnern oder Einzelkarten oder behaltet ihr sie quasi, bis sie auseinanderfallen? Und falls ja, wie oft macht ihr das? Tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das handhabst, also Sleeves ich versuche die schon umzusortieren, wenn ich weiß, ich bin auf einem größeren Turnier oder so. Da versuche ich schon, frische Sleeves zu verwenden. Aber gerade so für Commander-Decks, ich habe, glaube ich, teilweise immer noch ein Commander-Deck gesleeved in einer der ersten Schwellen von Sleeves, die ich mir damals gekauft habe. Weil das war eins der wenigen Sets an Sleeves, die ich noch in 100er-Packen zusammen hatte. Ich glaube, es waren die Dragon Shield mit Artwork hinten drauf oder so.
Das kann gut sein, mit dem grünen Drachen wahrscheinlich.
Sowas in der Art, genau. Und die benutze ich halt bis heute noch, weil da ist mir auch halt kleine Kratzer in den Sleeves auch irgendwie egal. Aber wie handhabst du das? Ich weiß, dass du deine ganze Sammlung in einheitlichen Sleeves hast. Oder?
Genau, ich habe zum 1000 Abonnenten-Special habe ich das mal gemacht, dass ich die einmal komplett in Dragon Shield, weil anderen Hersteller wollten mir keine Sleeves geben. Also habe ich Dragon Shields genommen und habe alles in schwarze Dragon Shields gepackt. Und ja, dementsprechend habe ich alles in schwarze Dragon Shields. Die sind
und tauschst du die regelmäßig aus, oder?
Jein. Was damit passiert ist, die haben einen unterschiedlichen Spielgrad, allesamt. Ich besitze Sleeves, die ich habe, für Turniere. Ich besitze Turniersleeves. Das heißt, wenn ich ein Deck für ein Turnier mitnehme, dann gehe ich hin und sleeve das Deck einmal komplett vorher um. Und zwar in die Turniersleeves. Wenn ich jetzt auf einem FNM spiele, was in meinem Fall jetzt nicht irgendwie, ich treffe mich mit einigen Leuten im Store und spiele ein Turnier ist, sondern in meinem Fall, in unserem Local Game Store, ist die Legacy Community sehr nah beieinander. Also das ist, ich treffe mich mit Freunden und zocke das und wenn die wie ein Fischkrieg nicht spielen können, dann mache ich halt auf der Arbeit einfach das Labor auf oder das Studio auf. Wir haben neulich im Studio oben übrigens gespielt, das war ganz grandios.
Habe ich auf Instagram gesehen, fand ich sehr witzig.
Und dann spielen wir halt da und das halt Freunde einfach. Deswegen ist es bei uns ein bisschen was anderes, deswegen juckt es da keinen, wenn ich da casual die Sleeves in verschiedenen Stati habe von kaputt sein oder nicht. Aber wenn ich auf Turniere gehe, habe ich halt einen eigenen Packen Sleeve, der nur für die Turniere da ist. Deshalb auch alle gleich runtergeranzt werden, bis sie dann ausgetauscht werden. Aber alle paar Monate oder Jahre gehe ich halt wirklich mal hin und mache zumindest die Inner Sleeves, weil die Leute vergessen ganz oft ihre Inner Sleeves zu wechseln. Gerade von Foilkarten ist das sehr wichtig. Wechselt eure Inner Sleeves, seid keine Drecksäuer. das ist schon recht wichtig. Aber die äußeren Sleeves passieren halt, also ich aktuell vielleicht wieder sehr viele Decks. Und ich sage den Leuten immer mittlerweile so, keine Gewehr für die Hüllen. Es kann sein, dass euer Judge euch rauszieht und sagt, damit dürft ihr nicht auf einem Competitive-Turnier spielen. Und die Leute haben sich mittlerweile angefühlt als Dankeschön dafür, dass sie meine Decks leihen können. Ich verleihe halt dann 5.000 bis 6.000 Euro Decks im Legacy. Dann kaufen die halt, packen Sleeves und sleeven für mich das Deck um. Und dann kommen manchmal so frische Sleeves in den Umlauf bei mir.
Ist auf jeden Fall eine interessante Ökonomie, die du da hast. Quasi technisch gesehen immer den gleichen Sleeves, aber klar, auch da gibt's halt dann Unterschiede in der Produktionsweise und dann, wie lange man die schon hat und wie lange man die schon spielt. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Also bei mir ist es tatsächlich, ich glaube, wenn ich die einzelnen Sleeves nochmal alle zusammenbekomme, also nochmal die 100 in dem 100er-Pack von damals, könnte ich dir wahrscheinlich schon noch sagen, aus welchem Jahr und zu welcher Zeit ich die teilweise gekauft habe. Weil gerade so diese Art-Sleeves, die rotieren ja auch teilweise schon mal raus. Also wenn Dragon Shield irgendwie einzelne Seasons rausbringt. Ich weiß zum Beispiel von dir, habe ich mal die Valentinstags Dragon Shield Sleeves bekommen.
Ja.
Und die waren bis vor kurzem sogar noch in meinem Mono-Red-Deck noch drumherum, weil ich die eigentlich, da fand ich es irgendwie ganz witzig, in so einem ganz schnellen Agro-Deck die halt zu spielen, einfach nur, weil es halt da ist. Aber es ist wahrscheinlich auch was, wenn ich das jetzt in einem Turnier mitnehmen würde, wo ich weiß, okay, da möchte ich wirklich performen und so, dann würde ich wahrscheinlich da nochmal ein Packen frisches Sleeves drumherum machen. Aber an sich, so für den FNM-Gebrauch, wäre die da jetzt auch wahrscheinlich immer noch drin. In dem Fall, ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Und wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die ihr beantwortet haben wollt von uns beiden, dann könnt ihr uns die stellen im Discord, Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie zu unseren YouTube-Kanälen und auch zu unserem Spotify- bzw. Apple Podcast-Link. Da könnt ihr uns unterstützen, indem ihr das Ganze bewertet, hoffentlich positiv, und uns halt eben kommentiert, weiterempfehlt, wenn ihr eurer Playgroup das für sinnvoll erachtet, dass man vielleicht freitags so Radio Ravnica reinhört, damit man ein gemeinsames Thema hat, über das man sprechen möchte, entweder inhaltlich oder was wir uns schon wieder erlaubt haben, für falsche Informationen zu verteilen, dann ja, empfehlt uns doch weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen und wird uns auch helfen, weiterzukommen. Dann haben wir Social Media, Instagram, Twitter und Threads sind da die Anlaufstellen. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy Energy und Eistee-Sorten ohne Bullshit. Und ihr könnt diese Getränke mal ausprobieren, wenn ihr das machen möchtet. Und bei weareholy.com/radioravnica. Und ihr spart Geld auf eure Einkäufe. Entweder 10% mit dem Code Ravnica10 oder 5 Euro auf euren ersten Einkauf mit dem Code Ravnica5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei auch noch indirekt. Und wir können uns davon eben neue Technik zulegen, unsere laufenden Kosten decken. Und dafür sind wir euch sehr, sehr dankbar. Genauso dankbar sind wir für unsere Patreon-Unterstützer. Namentlich zu erwähnen sind da die Gold-Unterstützer auf patreon.com/gamery mit dem Namen Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns eventuell auf der MagicCon Amsterdam, aber spätestens in unserer Special-Folge 250 von der MagicCon in Amsterdam. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao.